Der GT Talk 24 Stunden Daily zum 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring wird dir präsentiert von Dekra, der globale Partner für eine sichere und nachhaltige Welt seit 100 Jahren. Erlebe die Historie auf 100years.dekra.com. Ein Hallo und herzlich willkommen zum GT Talk 24 Stunden Daily, präsentiert von Dekra, und das Ganze mit dem Rückblick und mit dem, was wir aus dem Donnerstag so gelernt haben, dem ersten Trainingstag Qualifying 1 und 2 und vor allen Dingen die Stimmen aus dem Pre-Event Press Conference, das Ganze mit Lukas Stolz und mit Kevin Estre, mit denen haben wir gesprochen, auch mit dem Rennleiter Walter Hornung, also freut ihr euch mal für die nächsten Minuten, dort gibt's nämlich die neuesten Entwicklungen, wie gesagt, aus dem Donnerstag, der erste Trainingstag. Des 24 Stunden am Nürburgring 2025. Ich bin Lukas Staums und ich begrüße euch zu dieser neuesten Ausgabe. Und damit nochmal ein Hallo und ein herzliches Willkommen. Ja, der Trainingsdonnerstag, so kann man das sagen, mit Qualifying Nummer 1 und Qualifying 2 standen auf dem Programm. Und das war in dem Sinne schon mal sehr, sehr dramatisch, was dort alles passiert ist. Also die 24 Stunden vom Nürburgring, die haben es in gewisser Weise ja schon relativ früh in sich gehabt, und das war in dem Sinne schon nicht schlecht. Schauen wir aber erstmal auf das Ergebnis. Christopher Haase und Luca Ludwig mit Markus Winkelhock, die sich dort als erstes durchgesetzt haben. In diesem Donnerstag am Mittag war die Session ja eingepreist und eingeplant, und das Ganze eben um 13.28 Uhr hat man die Zeit gefahren mit einer 8.14.162. Dort war man 0,473 Sekunden vor dem Black Falcon Team ERI, nämlich mit Dan Arrow, mit Ben Mühnagel und Mustafa Mehmet Kaya sowie Gabriele Piana. Das Auto, was zwar in der Intercontinental GT Challenge eingesetzt wird, in der Pro AM Meisterschaft, aber nicht in der Pro-Wertung grundsätzlich antritt. Das war in dem Sinne eine kleine Überraschung. Hingegen fährt man bei den anderen auch ähnliche Zeiten, 8.19.181, zum Beispiel beim drittplatzierten Rowe Racing-Fahrzeug mit Farfus, Krohn, Macello und Van der Linde, sowie auch beim Dynamic GT von Buß, Cairoli, Hartog und Sturm. Auf 5, dann ein weiterer Porsche, also grundsätzlich Porsche im Qualifying Nummer 1 sehr gut unterwegs gewesen. 3 Autos unter den ersten 5 mit Andlauer, Menzel, Müller und Picarello, das 33er-Fahrzeug aus dem Hause von Falken Motorsport. Jetzt müssen wir natürlich gucken, wo sind denn die ganz, ganz großen Favoriten, kann man fast schon sagen, die zumindest auch mal in gewisser Weise qualifiziert sind im Top-Qualifying, dort natürlich als erstes zu nennen Mantai EMA mit Kevin Estre, Ayan Cengüven, Thomas Preining und Patrick Pile, 8.23.703. Also das ist zwar eine Zeit, die jetzt nicht unbedingt auf eine Top-Zeit zu schließen lässt. Also da geht auf jeden Fall bei der 911 noch einiges nach vorne. Aber da wollte man sicherlich sich erstmal ein wenig zurückhalten. Vor allen Dingen mit dem, was auch schon alles in gewisser Weise passiert ist. Und da schauen wir jetzt mal ein wenig darauf zurück, weil das war schon nicht schlecht für die ersten 2 Stunden am Donnerstag. Die fingen direkt dramatisch an. Die 97, Julian Reh, Valentin Lachmeier, Marc Trompeter und Ralf Schall auf dem Porsche 911 GT3 Cup 997. Das Auto, ja, Feuer gefangen, das in den ersten gut 10 Minuten in der Session hinein, und das sah sehr, sehr dramatisch aus. Also wir haben es gesehen von der Tribüne. Zwar war das aus dem hinteren linken Bereich des Fahrzeugs, also sah nach Rad aus oder sonstiges, das konnte man jetzt in dem Moment, im ersten Moment wirklich nicht identifizieren. Deshalb war das schon sehr, sehr kurios, was dort an dem Auto losgebrannt hat. Vor allen Dingen ist es ja, so blöd es klingt, fast schon so ein bisschen eine Tradition geworden am Nürburgring, dass irgendwie mal ein Auto brennt. Zwar sehen wir das meistens erst so in Qualifying Nummer 2, aber dass das jetzt wirklich die letzten Jahre so oft passiert, dass dort ein Fahrzeug anfängt zu brennen, das ist schon Wahnsinn. Also das ist schon verrückt. Vor allen Dingen ja nicht mal durch Unfall, sondern einfach durch, was weiß ich, eine Leitung ist nicht richtig drin oder nicht richtig festgemacht. Wissen wir zu dem Zeitpunkt natürlich nicht. Bei der 97 werden wir mal nachfragen, wenn man das Auto wieder hoffentlich auch wieder ja auf die Strecke parat bekommen hat, weil sonst ist das nicht so toll, wenn man dort das Auto nicht wieder sehen würde. Die 97 hoffen wir mal und drücken wir mal fest die Daumen, dass das Fahrzeug dort wieder dann auch spätestens dann am Samstag am Start stehen kann. Zwar wird man dann relativ von weit hinten starten, auch in ihrer Startreihenfolge, aber das wird wahrscheinlich für das Team dann auch relativ einfach zu verkraften sein. Und wenig später, die 16 stand dann auch mitten auf der Strecke auf dem Grand Prix-Kurs. Das war Patrick Niederhauser, Lorenz Vantor, Ricardo Feller und Patrick Pilet, das Auto mit der Nummer 16, das dort eingesetzt wird. Patrick Pilet ja noch dazugekommen bei der 16, did not qualify, so wie man das so gerne nennt. Also dort hat man keine Zeit setzen können in der ersten Qualifikation. Dort, wie gesagt, auch technisches Gebrechen bei der 16 am Fahrzeug und auch weitere Probleme, zum Beispiel das Auto mit der aus der einer der Cup-Autos, besser gesagt aus der V6, einen Cayman S von Carlos Armion, und das war das Adrenalin-Auto mit Manhattan Wheels, Nexen Tire, dort die Beaufschriftung 396, da startete man dort am Brünnchen, Ausfahrt nach der YouTube-Corner links, und da ging es dann auch nicht mehr weiter für die 396. Kurios wurde es dann auch noch, dass einer der Porsche-Cup-Fahrzeuge dort ganz knapp dieses Fahrzeug verfehlt hat, also da hätte es auch mal mächtig krachen können. Und das war alles passiert nach nicht einmal einer Stunde, besser gesagt nach rund 35 Minuten. Und das war, wie gesagt, eine Trainingssitzung, die sich wirklich gewaschen hat. Auch einer der 318i-Fahrzeuge, die sich dort ins Aus bewegt haben, auch technischerweise, das auch, hoffen wir mal, dass es dort weitergeht mit einer der Cup-Fahrzeuge, die dort, ja, schönerweise fahren. Also, Riesenfan von diesem Auto auf jeden Fall. Das hoffe mal, dass das dann auch wieder weitergeht für dieses Auto und auch für die Equipe Vitesse-Mannschaft, die sich dort auch unter anderem mit Arno Klaasen bewegt hat. Stand auch dann auf dem Grand Prix-Kurs in der Linkskurve runter. Dort zur Goodyear-Kehre in der Links-Rechts-Kombination dort vorher stand er, und auch, ja, die 65 stand, also einer der Ford Mustangs, das war das Auto mit Dennis Fetzer, David Schumacher, Salman Ovega und Yusuf Ovega, die sich dort auch stehend befanden, das am Schwalbenschwanz, also die erste Trainingssitzung tatsächlich ging nicht allzu reibungslos vonstatten. Das haben sich sicherlich auch einige Teams anders vorgestellt. Auch die ersten Reifenschäden gab es bei der 140. Das SB8T-Auto aus dem Hause von Walkenhorst Motorsport. Also dort mit Dummerei auf Bedruckung. Das Auto dort hinten rechts ging das dort nicht mehr weiter für den Aston Martin Vantage aus der SP8T-Klasse. Also man hat gemerkt, ja, es ist einiges an Feuer drin, und Feuer war im wahrsten Sinne des Wortes wirklich drin. Später dann auch noch, am Ende der Session, der Toyota Gazoo Racing Supra GR, besser gesagt, GT4 Evo von 2023, stand dort auch noch mit Katsuto Katayaka am Steuer, mit dem Auto von Tires with Ring Racing, und das auch, wie gesagt, 13 Minuten vor Ende dieses Trainings stand man dort in der Mauer, respektive dann in den Reifenstapeln der Hatzenbach. Also ist schon in gewisser Weise ein sehr, sehr anspruchsvolles Training gewesen. Das kann keiner abstreiten. Also war schon sehr viel Zwischenfälle und Sonstiges dabei. Also das kann keiner abstreiten, dass es nicht anspruchsvoll war. Anspruchsvoll war es sicherlich auch für die beiden Piloten hier, nämlich für Luca Stolz und für Kevin Estre. Die haben ja nämlich im Vorfeld des Qualifying Nummer 2 miteinander gesprochen und alles dazu. Und natürlich auch mit der Belastung Le Mans, Nürburgring und dann auch nächste Woche Spa. Das gibt's jetzt für euch in den kommenden Minuten. Viel Spaß dabei. Letzte Woche noch Le Mans gefahren. Also vor wenigen Tagen kann man ja wirklich sagen. Erst von einer historischen Rennstrecke zur nächsten historischen Rennstrecke gefahren. Lief jetzt nicht ganz so gut für euch, aber das Sportliche lassen wir jetzt erstmal zurück. Wie war es denn grundsätzlich jetzt hier von Le Mans? Du hast den Testtag ja auch mitgemacht, nach hier zu kommen. Wie stellt man sich da überhaupt um?
Ja, gut, generell bin ich ja viel mit Mercedes-AMG unterwegs. Heißt, ich fahre 25 Rennwochenenden im Jahr. Heißt, man... Ja, ist ja immer ein bisschen im Flow. Deswegen ist es für mich okay, 3-24 Stunden Back-to-Back zu fahren. Aber man muss natürlich umstellen. So eine Le Mans-Woche ist schon lang, weil man ist im Prinzip permanent an der Strecke. 10 Tage praktisch im Container an der Strecke. Deswegen war ich ganz froh, den Montag und den Dienstag Freizeit zu haben. Bin gestern angereist und gestern der Tag war auch relativ entspannt für uns. Eigentlich nur Adenauer Racing Day. Und heute geht es dann endlich los mit Fahren. Ja, ich komme immer gerne her, weil es mein Heimrennen. Komme aus dem Westerwald, heißt viele Freunde, Bekannte, alle irgendwo an der Strecke verteilt. Deswegen macht es besonders viel Spaß. Und bei dem Wetter ist, glaube ich, für die Fans auch ein Traum.
Jetzt zum Sportlichen. Mercedes seit 2016 nicht mehr gewonnen, aber ihr wollt ja sicherlich dieses Jahr wieder angreifen. Seid ihr im Top-Qualifying qualifiziert? Geht man so ein Rennwochenende anders an, als man muss sich noch qualifizieren? Also kann man ja, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, etwas gemäßigt daran gehen oder wie sehe ich das komplett falsch?
Ne, das siehst du komplett richtig. Also wir gehen da ein bisschen entspannter ran, weil du dich eben nicht qualifizieren musst. Heißt, jeder kann erstmal Runden fahren und muss nicht direkt Vollgas am Limit fahren. Und die Streckenbedingungen sind tatsächlich auch relativ neu für uns, weil man hat tatsächlich fast nie 40 Grad Strecke bei irgendwelchen NLS-Läufen. Oder dass wir das beim 24er hatten, ist auch schon lang her. Deswegen müssen wir uns auch ein bisschen darauf einschießen. Und das ist eigentlich gut, dass man nicht direkt eine schnelle Runde fahren muss, sondern sich so eincruisen kann. Aber nichtsdestotrotz versucht man natürlich das Auto bestmöglich abzustimmen und dann auch im Top-Qualifying möglichst weit vorne zu stehen. Aber ja, bis jetzt läuft alles nach Plan im Rennwochenende.
Schon ein Plan, wann und wie du starten wirst vielleicht im Rennen oder wird das erst morgen entschieden nach dem Top-Qualifying?
Ich denke, das entscheiden wir morgen nach dem Top-Qualifying, wie sich jeder fühlt und dann, wie schnell auch jeder ist. Ich denke, das wird sich irgendwann zeigen und dann werden wir eine Rennreihenfolge festlegen und ich denke, die werden wir dann auch so beibehalten. Deswegen schauen wir einfach.
Ich habe es Luca Stolz gerade auch so gesagt. Wenige Tage erst Le Mans zurückgelegen auf Platz 2, natürlich einen super Start gefahren. Ich meine, da kann man ja wirklich, das ging so ein bisschen in die Geschichte auf dieses Rennen sein. Wie machst du den Switch von Hypercar extrem schnell zu GT3 hier auf der Nordschleife extrem schnell?
Der Vorteil ist, dass der Nordschleife ist eine ganz, ganz spezielle Strecke mit speziellen Reifen und etc. So, das ist nicht wie wenn man auf einmal in Spa oder in DTM-Auto sitzen soll. Und das macht den Switch ein bisschen einfacher. Und natürlich mit einem ganz professionellen Team wie Mantai, Vorbereitung etc. Und jetzt langsam habe ich die Erfahrung, dieses Auto also zu switchen zwischen die beiden Autos. Aber es ist auf jeden Fall ja eine ganz andere Welt hier an Nürburgring zu stehen nach Le Mans.
Jetzt könnte man denken, wenn man dich lange auch verfolgt, ja, du brauchst ja gar keine Vorbereitung mehr für die Nordschleife. Aber denkt man zumindest, aber wie viel Vorbereitung macht man ja doch? Ich meine, 24 Stunden Rennen hintereinander, das hatten wir ja so in der Extreme auch noch nie.
Ja, man braucht eine Vorbereitung an Nürburgring, immer. Jedes Jahr, man braucht ein paar Rennen vor dem großen Rennen, um sich vorzubereiten, um zu checken. Es gibt vielleicht neue Teile am Auto, neue Reifen, neue Streckenabschnitte etc. Und auch ein bisschen sich akklimatisieren mit dem Verkehr wieder. Ich bin der Qualifier hier gefahren, relativ viele Runden und fühle mich ready. Aber natürlich nach Le Mans muss man sich ein bisschen reset und schauen, was man hier für ein Gefühl hat.
Seid ihr ja qualifiziert für das Top Qualifying 2? Geht man so ein Rennwochenende nochmal speziell bei euch anders ran? Also guckt man eher auf das Rennen noch mehr als zu sagen, okay, wir müssen jetzt irgendwo schon im Qualifying selber so unsere Pace gucken für das Top Qualifying?
Nein, es ist ein Vorteil, weil man muss sich nur praktisch konzentrieren auf den Rennpace und natürlich ein gutes Ergebnis im Top Qualifying, aber erstmal haben wir keinen Stress, um eine Runde hier zu legen im Qualifying.
Aufs Rennen gesehen, wie stellst du dich da ein? Ich meine, die Hitze ja auch extrem, letzte Woche ja auch in Le Mans im Rennen selber okay gewesen, aber die Testtage waren ja auch sehr warm. Wie stellt man sich da auch speziell nochmal ein?
Ja, man muss schauen, was man mit dem Auto macht, welche Reifen man trifft, welche Reifendrücke und es wird auf jeden Fall eine Herausforderung für alle.
Dass eben Kevin Estre vor bzw. nach dem Qualifying 1, vor dem Qualifying Nummer 2. Und auf das schauen wir jetzt mal im Detail. Das war eins, was auch wieder sehr durch Dramaturgie bespielt worden ist. Denn man muss sagen, das Qualifying-System hat sich ja ein bisschen angepasst. Qualifying 1 und Qualifying 2 wichtig für das Top-Qualifying, denn über die besten 5 Spots, die sich dort noch nicht qualifiziert haben, die gehen dann rein in das morgige Top-Qualifying in einer Einzelausfahrt. Und das sieht aktuell wie folgt aus. Und es ist so passiert, nämlich Scherer Sport PX, das ist das Auto mit der Nummer 1. Eigentlich wären sie qualifiziert gewesen, wurden aber dann aus der Wertung genommen mit der Nummer 1, weil falsche Reifen verwendet worden ist, genauso wie mit der 16. Die haben sich beide tatsächlich nach wie nein noch qualifizieren können mit einer 810-580, das Ganze in Qualifying Nummer 2, genauso auch wie Lawrence Vanthoorne. In allerletzter Sekunde hat er es noch geschafft mit 812-103 und das eben in Qualifying Nummer 2. Auch Luca Engstler, der sich als zweites Fahrzeug dort durchgesetzt hat, das Abt Sportline-Fahrzeug der Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 und das eben mit einer Sekunde Abstand auf die beste Zeit, eben mit 810-580, dort die Zeit 811-647. Bortolotti ebenfalls mit dabei, mit dem Red Bull Team Abt Lamborghini 1,6 Sekunden hinter der Zeit von Scherer Sport PRX und auf 5, überraschenderweise muss man doch sagen, der Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo von David Pittard, unter anderem pilotiert der Wagenhorst Motorsport mit der 34, ebenfalls im Top Qualifying mit dabei. Die Fahrzeuge, die nicht dabei sind, unter anderem der Rover Racing BMW M4 GT3, Kelvin van der Linde noch im letzten, ähnlich wie Lawrence Vanthoorne im letzten Shootout noch probiert, das Auto in die besten 5 zu kriegen. Leider aus ihrer Sicht nicht geschafft, aber man hat selber ganz klar Fokus auf das Rennen gelegt, deshalb vielleicht, sagt man sich selber, okay, wenn wir nicht vorne ganz im Fokus sind, schadet uns das auch vielleicht nicht. Dennoch muss man sagen, von mal mindestens Platz 18 zu starten, das wäre die schlechteste Position gewesen, nämlich mit Platz 6, aber man geht ja mal mindestens mit einer 2 in das Rennen, deswegen müssen wir da natürlich die finale Wertung abwarten, je nachdem mit Verschiebung oder sonstiges, aber es wird auf jeden Fall einer der hinteren Reihen auch in der SP9 respektive in der ersten Startreihe geben. Auch nicht dabei, das Auto von Frank Stippler hat sich ja ganz klar auf das Ford Performance Engagement an diesem Wochenende geklammert, hat sie damit sein Audi Engagement jetzt an diesem Wochenende beendet mit dem Pro AM Fahrzeug, deshalb ganz klares Commitment an dem Ford. Auch 10. nur im Gesamt geworden mit der Ford Performance Mannschaft 64. Dort das Auto ja mit der 10. Gesamtposition. Konrad nicht dabei. Und das ist dann in dem Sinne schon eine gewisse Überraschung gewesen. Zumindest die Autos, die sich halt, wie gesagt, nicht qualifiziert haben für das Top Qualifying. Eastern Talent ebenfalls nicht dabei, aber von denen war es jetzt nicht unbedingt direkt zu erwarten, dass man sich dort mit einschleichen könnte. Von Pro Sport Racing ebenfalls nicht zu erwarten, aber man hat die erste Zeit von ihnen dann doch sehr relativ früh gesetzt, das ja in den ersten 15 Minuten gemacht und das hätte beinahe auch gereicht, aber wie gesagt, die Lawrence Vanthoorne Zeit kam dann am Ende noch entgegen, eine Zehntel führte tatsächlich zum Ausscheiden dann in Richtung Top Qualifying. Und das war dann für sie leider nicht mehr möglich. Vor allem, wenn man überlegt, dass eben das Auto von Scherer Sport PX zum Ende hin noch ziemlich Probleme hatte, das so zu bewältigen. Schauen wir noch ein paar Stimmen an. Günther Aberer, der Teammanager vom Elva-Fahrzeug mit Schnitzelarm Racing, sagte, wir sind in unserem Programm und trainieren einfach nur aufs Rennen, da wir schon für das Top-Qualifying qualifiziert sind. Das ist die 11 dabei. Es läuft alles nach Plan. Wir fahren noch 3 Runden. Das war damals in der Nachtqualifikation. Es soll ja schönes Wetter bleiben. Wir hoffen also, dass wir keinen Nebel haben. Ich glaube, die Zuschauer haben Spaß dabei. Teamchef von der 98, nämlich Hans-Peter Naundorf, sagt auf
speziell auf das Thema Termin, das bei BMW dieses Jahr ein großes ist, durch den Termin des 24-Stunden-Rennens sind wir in diesem Jahr viele BMW-Werksfahrer parallel bei anderen Einsätzen gebunden. Es standen einfach nicht genügend Fahrer zur Verfügung, um unser Programm wie gewohnt umzusetzen, nämlich mit mindestens 2 Werksautos. Wir sind deshalb schon froh, überhaupt in diesem Jahr starten zu dürfen, auch mit Blick auf Le Mans und Spa, wo ebenfalls BMW-Fahrer im Einsatz sind. Die Entscheidung für unseren Nürburgring-Einsatz ist relativ spät und so ist es bei diesem ein Fahrzeug geblieben, das allerdings mit wirklich sehr starken Fahrern besetzt ist. Natürlich hätten wir alle gerne mehr BMW-Fahrzeuge im Feld gesehen, aber dieser Einsatz ist dennoch alles ein klares Commitment von BMW für dieses Rennen zu verstehen. Mit dem ersten Tag sind wir nicht ganz zufrieden, da uns durch die verkürzte Vorbereitungszeit einige wichtige Abläufe fehlen. Wir hätten gerne am Top Qualifying teilgenommen, aber aktuell tun wir uns sehr schwer damit, Zeiten gut umzusetzen. Jetzt richten wir den Fokus ganz auf das Rennen. Die Fahrer sollen sich in den Nacht durch die Sichtverhältnisse gewöhnen und wir müssen die Lichtanlage am Auto sauber abstimmen. So die Truppe von BMW. Bei Lamborghini war es ähnlich. Wir sind, Zitat, sehr zufrieden. Es ist alles nach Plan gelaufen. Wir hatten im ersten Qualifying noch ein paar überschaubare Schwierigkeiten, aber besser jetzt als im Rennen. Die können wir aussortieren und können gute Fortschritte machen. Derzeit liegen wir auf Rang 2 und würden damit unser Ziel Einzug ins Top-Qualifying erreichen. So ist es dann auch tatsächlich auch passiert. Das so die Eindrücke auch vom Nachttraining an diesem Wochenende. Schauen wir noch ganz schnell auf die 1. Dort sagte man, sagte speziell Christopher Hase, wir wollten am Ende nochmal wissen, was noch so geht. Wir wissen, dass die Nacht jetzt für uns nicht die Stärke sein wird. Ich bin aber nicht volles Risiko gegangen wie in der ersten Runde. Eine 8-10, auch wenn jetzt frische Luft ist, muss man in der Nacht erstmal fahren. Es ist sicher möglich, aber wir waren in der komfortablen Situation, um es auf das Rennsetup zu fokussieren. Im Top-Qualifying darf ich morgen nicht fahren, weil ich heute im Qualifying 2 gefahren bin. Das die Stimme von Christopher Hase. So, dann hören wir am Ende noch Walter Hornung, weil das Thema Knebel wurde ja schon angesprochen, den wir auf das Thema Wetter natürlich auch angesprochen haben. Und man hat ihm sichtlich angemerkt, er ist gelöst, denn das Thema Nebel respektive Regen, dieses Thema wird wahrscheinlich eins etwas für die Theorie.
Zum Glück, muss man ja wirklich sagen, wir sprechen immer oft über das Wetter. Es ist diesmal trocken und auch sehr warm. Freut sich das auch persönlich so ein bisschen als Rennleiter?
Ja, auf jeden Fall. Vor allem nach letztem Jahr hat ja jeder noch so im Kopf, was da passiert ist. Und es sieht ja ganz gut aus. Ganz wichtig ist, dass alle viel trinken. Die Zuschauer, unsere Marshals, wissen alle schon Bescheid. Nicht, dass wir hier noch Leute ärztlich versorgen müssen. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber die Mannschaft ist motiviert, alle freuen sich, die Fans sind alle da. Die Fahrer freuen sich aufs Event. Eben war ja die erste Session schon, war schon ganz gut und ich glaube, das bleibt auch so.
Wie bereiten Sie sich persönlich auf so ein Wochenende vor? Ich meine, ist ja sicherlich für Sie ja auch sehr besonders.
Ja, also es ist mittlerweile mein 17. 24-Stunden-Rennen. Es ist nichts mehr Besonderes oder ist immer ein Highlight im Jahr. Wir bereiten uns eigentlich das ganze Jahr vor in Meetings, im Orga-Kreis. Und ja, so schnell lasse ich mich dann nicht auch rausbringen aus meiner Ruhe.
Dann hoffen wir, dass das so weitergeht. Dankeschön.
Der Rennleiter hat die Ruhe weg, das ist doch schön. Walter Hornung, vielen Dank nochmal dafür, dass eben am Donnerstag alles für euch. Und wir verabschieden uns für diese Folge. Freitag, wie gesagt, Top Qualifying angesetzt. Das eben das veränderte Format jetzt am Freitag. Mittag schon, 13.20 Uhr bis 14.30 Uhr, das wird eine relativ schnelle Nummer, also lohnt es sich dort auch einzuschalten, entweder im YouTube-Livestream oder bei RTL Plus mit Lukas Gajewski. Wir bedanken uns auch fürs Dabeisein, morgen gibt es dann natürlich auch die Folge wieder, dann schauen wir natürlich auf die Startaufstellung und auf das Rennen voraus, auf die 24 Stunden vom Nürburgring, denn dann ist ja schon Race Day. Bis dahin, habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal hier im GT Talk auf meinsportpodcast.de.
Homewood, Kalifornien. Ein Sommerabend am Lake Tahoe. Ein Ehepaar geht ins Bett, allein im Haus, glauben Sie. Doch da ist noch jemand. Ein Mann, der sich vor Stunden hineingeschlichen hat. Und der wartet. Minuten später fallen Schüsse. Der Täter flieht und 2 Jahre lang hat dieser Mord keinen Namen. Bis sich zeigt, der Täter kommt aus der eigenen Familie. Ein ehemaliger MLB-Spieler, der alles hatte und alles verloren hat. Was bringt einen Mann dazu, seine Schwiegereltern zu töten? Tatort Sport, der Fall Dan Serafini, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.